Ihr vom Roten Stern Jena organisiert zurzeit eine Vortragsreihe zum Thema Rechtsextremismus und Sport. Vor kurzem, am 20. Mai, ging es im ersten Vortrag um den dritten Weg und dessen Bezug zum Sport, sowie auch seine Entstehung und seine Struktur in Thüringen. Aus welcher Motivation heraus veranstaltest du diese Web-Seminarreihe?
Das Ganze hat sich so ein bisschen entwickelt nach unserem Vortrag zu rechten Kampfsportstrukturen, den wir angefragt wurden zu halten. Und daraufhin haben wir uns entschieden, wir könnten daraus eine Vortragsreihe machen und uns generell mal angucken, was für AkteurInnen es da in Thüringen halt eben gibt. Und genau, dann sind wir halt auf den dritten Weg gestoßen und deswegen haben wir auch den dritten Weg mit in unser Programm genommen, da die nochmal explizit auch Sport immer im Angebot haben, beziehungsweise sich auch in der Vergangenheit durch Sport hervorgetan haben.
Der dritte Weg dürfte den meisten ein Begriff sein. Er ist eine rechte Kleinpartei, wo sich Akteure der rechten Szene tummeln. Trotzdem kannst du nochmal mit deinen eigenen Worten beschreiben, was der dritte Weg ist und was diese Partei so besonders oder besonders gefährlich macht.
Ja, was wir auch in unserem Vortrag so ein bisschen gezeigt haben, ist, dass der dritte Weg ja tatsächlich nicht nur eine Kleinstpartei ist, sondern ein Sammelbecken für eben die ganzen autonomen nationalistischen Strukturen, die da drin aufgegangen sind, erst in Bayern, dann in Thüringen. Gleiches gilt halt eben auch für Sachsen und Berlin. Und hier haben wir dadurch ein Sammelbecken von sehr, sehr militanten Neonazis, die es geschafft haben, sich in einer Parteistruktur zu vereinigen, was sehr resistent ist, gegenüber Versuchen, diese zu verbieten. Es gab bis jetzt in der Bundesrepublik Deutschland erst zwei Verbote von Parteien, die auch wirklich durchgegangen sind. Und deswegen ist das auf jeden Fall schon mal eine sehr beständige Struktur. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass diese Struktur genutzt wird, um Mitglieder anzuwerben, um gerade junge Leute anzusprechen, um die Arbeit auf den Straßen auch in einem legalen Rahmen weiter betreiben zu können. Und deswegen ist der dritte Weg besonders gefährlich.
Du hast es gerade schon kurz angeschnitten. Wie und warum ist die Partei entstanden?
Die Partei ist entstanden durch einen gewissen Herrn Klaus Armstroff, der auch Vorsitzender der Partei ist. Der wohnt im Moment in Rheinland-Pfalz und der war früher in der NPD zusammen mit seiner Frau. Und als die NPD sich dann entschieden hat, nicht mehr ganz so nationalistisch zu sein, beziehungsweise seiner Meinung nach vom rechten Weg halt abgerückt ist, hat er diese Partei gegründet, der dritte Weg. Klaus Armstroff hat Verbindungen zur bayerischen Netzwerken der autonomen Nationalisten gehabt, die damals die sogenannte Fränkische Aktionsfront gegründet hatten. Und erst als das dann kurz vor dem Verbot stand, das Freie Netz Süd. Und man hat halt versucht, dieses Freie Netz Süd, als auch das kurz vor dem Verbot stand, dann zu überführen in die Strukturen des dritten Weges, weil man sich eben gedacht hat, diese Vereinsstrukturen sind sehr, sehr anfällig für Verbotsverfahren. Und deswegen hat man sich halt einen neuen Weg gesucht, wie man im Prinzip weiter autonom nationalistisch unterwegs sein kann, aber gleichzeitig vor staatlichen Repressionen besser geschützt ist. Und da war halt eben diese Parteistruktur eine gute Wahl.
Also dient der dritte Weg mehr als Dachverband für autonome Rechte, um sie vom Verbot zu schützen?
Auch. Gleichzeitig darf man natürlich nicht verkennen, dass es auch eine Partei ist. Gerade im Vogtland, in Plauen, gibt es ja auch einen Sitz im Stadtrat für den dritten Weg. Und auch in Erfurt hat der dritte Weg verschiedene Mandate in den einzelnen Stadtteilen geholt. Auch hier muss man dann natürlich sagen, dass die politische Arbeit sich dann natürlich in den Parlamenten halt auch fortsetzt. Aber dass der dritte Weg als Partei eine Schutzstruktur darstellt, darf natürlich auch nicht vernachlässigt werden.
Du bist gerade schon auf Erfurt und Plauen eingegangen. Wie kam der dritte Weg denn von Bayern nach Ostdeutschland?
Der dritte Weg kam von Bayern nach Ostdeutschland durch ein Treffen zwischen David Köckert und Matthias Fischer, einem Neonazi aus Bayern. Genau, die hatten damals, die wurden damals eingeladen, glaube ich, zu Tygida, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, und dort wurden dann im Prinzip die Grundlagen geschaffen für den dritten Weg in Thüringen, wobei man jetzt sagen muss, dass David Köckert dort keine Rolle mehr spielt. Alleine schon durch sein Aussehen passt er nicht so richtig in dieses Parteibild der strammen Kaderpartei, dass der dritte Weg eben hat, sondern hier wurden sich dann andere AkteurInnen bemächtigt, wie zum Beispiel dem Freien Netz Saalfeld. Hier ist auch wieder ganz bezeichnend, nach den Ausschreitungen um die 1. Mai-Demonstration 2015 in Saalfeld löst sich das Freie Netz Saalfeld auf, also auch wieder autonome Nationalisten, die sich auflösen, und ungefähr einen Monat später gründet sich dann eine Ableger des dritten Weges mit genau denselben Akteuren wieder. Also auch hier haben wir wieder genau das gleiche Verbot umgehen durch Auflösung und dann Übergang in den dritten Weg.
In Erfurt wurde oder wird die Trainingshalle von Körper und Geist gerade verkauft und auch das Parteigebäude löst sich irgendwie auf. Wie denkst du, geht es mit dem dritten Weg in Erfurt weiter?
Ja, während wir uns alle schon irgendwie gefreut haben, dass die ganzen Graffitis an der Stielerstraße weg sind, dass der Ring verkauft wird, sieht es jetzt tatsächlich so aus, dass ein neuer Verein gegründet wurde. Das war ja vorher der Volksgemeinschafts e.V., dem wurde der Mietvertrag auslaufen gelassen bzw. gekündigt. Ganz so genau weiß man das nicht. Und jetzt hat sich dort ein neuer Verein eingemietet. Der Name ist mir leider gerade entfallen. Tatsächlich sind dort aber wieder genau dieselben Akteure am Start. Das heißt, Enrico Bicisco, Michel Fischer und alle anderen, die vorher für den dritten Weg dort aktiv waren, sind es jetzt wieder unter neuem Namen, mit neuen Logos. Sind auch schon wieder neue Graffitis draußen an der Straße. Genau. Was mit dem Boxring jetzt genau ist, das ist noch so ein bisschen offen. Aber es ist natürlich davon auszugehen, dass sie ihr Kampfsportangebot natürlich weiterführen werden und wahrscheinlich auch ausbauen werden.
Wenn wir gerade schon bei Kampfsport sind, wie integriert der dritte Weg Sport in seine politische Agenda bzw. in den politischen Alltag und aus welchen Gründen?
Der dritte Weg integriert Sport, so wie viele neonazistische Gruppierungen das eben tun, weil sie natürlich auf einen Umsturz hoffen und diesen Umsturz natürlich auch gewaltvoll ausleben werden. Nach außen hin würden sie das natürlich niemals sagen, aber Leute wie Enrico Bicisco, die früher für die KEF, also die Kategorie Erfurt, ehemals Erfurter Hooligan-Szene, aktiv waren, ist natürlich gar keine Frage, dass Gewalt als probates Mittel anerkannt ist, um eben auch politische GegnerInnen einzuschüchtern. Das ist auch in der Vergangenheit schon mehrfach passiert und passiert immer wieder. Gerade im Stadtteil Herrenberg kommt es ja immer wieder zu Übergriffen auf alternative Menschen, auf Menschen, die sich engagieren, auf Menschen, die dort versuchen, Nachbarschaftshilfe zu leisten. Und das geht natürlich immer wieder von der Stielerstraße aus. Genau. Und das ist so ein Beispiel, wie Sport eben integriert wird. Natürlich ist die neonazistische Ideologie auch durch einen Körperkult davon geprägt, ein männliches, soldatisches Ideal hervorzubringen, was natürlich durch Kampfsport besonders erreicht werden kann. Genau.
Treten die Sportlerinnen vom dritten Weg auch auf Sportevents auf, wie die Kinder von Körper und Geist?
Ja, genau. Die Kinder von Körper und Geist, die waren beim Deutschen Sportabzeichen dabei, jetzt in den letzten 2-3 Jahren immer wieder. Genau, und bei dem bei den SportlerInnen, wo die jetzt bei Kampfsport-Events teilnehmen, das ist tatsächlich nicht so bekannt. Wahrscheinlich werden sie aber bei einschlägigen Neonazi-Turnieren, wie beispielsweise dem Kampf der Nibelungen oder dem Tivat, auftreten. Dann hat natürlich der dritte Weg in Kirchheim immer wieder die Veranstaltung Jugend im Sturm veranstaltet. Und auch hier jedes Mal mit Kampfsport im Prinzip eine Show-Einlage gehabt. Hier konnte man zum Beispiel sehen, wie Michel Fischer sich prügelt oder eben auch andere Leute. Genau, teilweise waren diese Leute auch verpixelt und da stellt sich dann natürlich die Frage, wenn das professionelle Kampfsportler sein könnten, dass die auch wahrscheinlich sich haben verpixeln lassen, damit sie noch bei anderen Events kämpfen können, denn auch wenn es noch nicht so üblich ist, aber Neonazis werden doch in letzter Zeit öfter bei Kampfsportveranstaltungen immer wieder ausgeschlossen, wenn sie vorher geoutet wurden. Und das könnte hier natürlich auch genau der Fall gewesen sein.
In euren Vortrag seid ihr auch auf die Frauenrolle in der Partei eingegangen. Was hat es damit auf sich und machen Frauen auch Sport beim Dritten Weg?
Ja, die Frauenrolle beim Dritten Weg haben wir deshalb nochmal mit beleuchtet, weil es für uns wichtig war, Frauen als oft in der Rechtsextremismusforschung als passive Wesen betrachtet, also weil Frauen in der Rechtsextremismusforschung oft als passive MitläuferInnen irgendwie betrachtet werden, war es für uns wichtig, das nochmal hervorzuheben, dass dem nicht so ist, denn sie haben teilweise auch Führungsrollen inne, wie man zum Beispiel in Gera sehen kann. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Bestrebungen in der Partei, die ganz klar zeigen, welchen Weg Frauen zu gehen haben. Das haben wir nochmal deutlich gemacht an dem Beispiel der Weggefährtin, was auch eine eigene Unterkategorie ist, so wie Körper und Geist. Der dritte Weg ist so aufgegliedert in mehrere AGs. Körper und Geist ist eine davon, die Weggefährtin ist eine andere davon. Die beschäftigen sich so ein bisschen mit dem Frauenbild aus dem Nationalsozialismus, versuchen das so ein bisschen wieder aufleben zu lassen und stärken natürlich oder versuchen Frauen darin zu bestärken, die Rolle als Mutter und Kümmerin der Familie weiter aufzunehmen oder verstärkt zu vertreten. Und was die Kampfsportgeschichte angeht, ob Frauen Kampfsport beim Dritten Weg betreiben, zumindest, und das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, gibt es Selbstverteidigungskurse für Frauen. Hier sieht man vielleicht auch nochmal so ein bisschen den Unterschied. Die Männer kämpfen, also betreiben Kampfsport. Die Frauen müssen sich verteidigen. Das heißt, ihnen wird gar nicht das Recht zugegeben, sich auf einer sportlichen Ebene eben zu messen, sondern es wird nur gesagt, naja, ihr müsst euch halt verteidigen. Deswegen bieten wir einen Selbstverteidigungskurs für euch an. Genau. Auch Frauen haben in der Stielerstraße trainiert. Bei Jugend im Sturm gab es jetzt keinen Beweis dafür, dass dort Frauen als KämpferInnen angetreten sind. Aber wie schon gesagt, durch das patriarchale Rollenbild, das der Dritte Weg fördert, ist das auch eigentlich nicht so zu vertreten von ihnen.
Wie kann oder sollte man sich dem Dritten Weg gegenüber verhalten, im Sport und überall? Und ja, was ist da eine gute Strategie, ihnen entgegenzutreten?
Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Da kann man, muss man immer so ein bisschen auf die lokalen Gegebenheiten auch achten. Der Dritte Weg hat nicht in ganz Deutschland überall die gleiche Bedeutung wie jetzt beispielsweise in Erfurt oder aber auch in im Vogtland. Einerseits ist es natürlich gut, sich immer wieder ihnen in den Weg zu stellen, gerade wenn sie Demonstrationen planen, wie jetzt zu den Feierlichkeiten am 3. Oktober. Das ist natürlich immer wieder eine Möglichkeit. Dann ist es natürlich auch wichtig, Druck auf die Leute auszuüben, die ihnen Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, in dem Fall die Stielerstraße in Erfurt, die Vermietung davon. Ihnen zu kündigen wäre natürlich auch eine wichtige Rolle. Was den Sport angeht, sollte man jemanden vom Dritten Weg, beziehungsweise das gilt für alle Neonazis generell, auf der Matte begegnen, dann wird der also den Kampf absagen, nicht auftreten, sagen, dass man gegen diese Person nicht antritt, weil das nicht mit dem eigenen Weltbild vereinbar ist. Das ist in der Vergangenheit auch schon öfter passiert. Hier hat auch runter von der Matte nochmal klare Richtlinie oder Guidelines für alle, die Kampfsport betreiben, wie man damit umgehen soll, wenn man auf einem Event einem Nazi auf einmal im Ring gegenübersteht. Weil, und das ist nämlich nochmal ganz wichtig, man sollte Nazis keine Bühne geben, auch nicht, wenn man sagt, naja, ich mach den ja trotzdem fertig oder ich kann ihn jetzt offiziell im Ring verprügeln, das ist doch eine tolle Geschichte. Das schafft aber einfach nur weiterhin ihr Selbstbild aufrechtzuerhalten. Die soldatische Männlichkeit wird einfach nur darin gestärkt, dass es im fairen Zweikampf zwar eine Niederlage war, aber es war ein fairer Zweikampf und die Person hat sich gestellt und so weiter und so fort. Das ist aber, sollte aber nicht der Anspruch sein, wie man Nazis entgegentritt. Nazis sollte man vor allem im öffentlichen Leben mit Ausschluss begegnen und dann auf verschiedene andere Programme eben versuchen, auf sozialarbeiterische Art und Weise den Anfängen schon entgegenzuwirken.
Danke dafür und auch danke, dass du den ersten Vortrag mitgestaltet hast. Ich war selber da und fand ihn ganz, ganz gut. Ja, man fand ihn ziemlich gut. Was sind denn die nächsten geplanten Vorträge und wann?
Ja, die nächsten zwei Vorträge, der nächste wird stattfinden am 18.06. 19.30 Uhr wieder online. Da wird es um Kampfsportstrukturen in der extremen Rechten in Mitteldeutschland gehen. Genau, vor allem hier mit Fokus auf Thüringen und Sachsen. Und der letzte Vortrag wird dann am Mitte Juli, 17. Juli wahrscheinlich stattfinden. Ob der online gehalten wird oder ob wir den schon wieder live in Jena dann machen können, wird sich noch zeigen. Hier wird es dann um Burschenschaften gehen und wie die Sport, gerade besonders das Fechten und aber auch den Trinksport, also Sie sehen das als eine Art Sport, als Korrektiv nutzen. Und es wird auch nochmal um die burschenschaftlichen Strukturen in und um Jena herum besonderes Augenmerk gelegt werden. Warum ist Jena so attraktiv für Burschenschaften? Was sind hier die Anziehungspunkte und warum wird man die einfach nicht los?
Danke.